Das beten wir erst dreimal. Lass uns verstehen, was du zu uns sprichst. Segne dein Wort. Der Text steht in Amos Kapitel 4 und erscheint jetzt da. Lise muss jetzt ganz hart sein und stark sein. Du weißt aber schon, was kommt. Und ich weise alle Schuld von mir, weil den habe ich nie ausgesucht. Das ist der Text, der für heute von höherer Stelle, sagt man so, wer weiß wer, vor Jahrhunderten von der Kirche festgelegt ist für diesen Sonntag. Hat auch keine Ahnung, dass ausgerechnet ich darüber predigen soll. Aber fliehen ist nicht gut. Ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen. Es sei denn, ihr bringt mir rechte Brandopfer da. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und euer fettes Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tu weg von mir das Geplärre deiner Lieder. Denn ich mag dein Harfenspiel nicht hören. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Also, wir haben heute nur zwei Punkte. Und man wird sehen, ob ich die zu Ende kriege. Das erste ist, was Gott hasst. Und das zweite ist, was Gott gefällt. Das ist ein starker Text, ein harter Text. Man kann sie nur trösten. Das Ding ist, der Satz ist 2770 Jahre alt. Ist also nicht gezielt auf den heutigen Tag formuliert. Um 750 plus minus vor Christus war der Prophet Amos von Gott ins Nordreich Israel geschickt worden. Nach Salomo hatten sie sich nicht einigen können, dass Israel war geteilt worden in zwei südliche Stämme, Jerusalem als Hauptstadt und 10 nördliche. Und im 8. Jahrhundert, 770, 40 Jahre lang war Jerobeam der Zweite dort König. Und das war ein Wohlstandszeichen. Es ging ihnen richtig gut. Und das war die Zeit, wo Gott den Amos, einen Hirten und Maulbeerfeigenzüchter aus dem Süden, berief. Er schreibt das in den Propheten, dass er das gar nicht wollte und dass das gar nicht zu ihm passte, dass er nicht ausgebildet war dafür. Der schickt ihn ins Nordreich und er muss diese Botschaft sagen. Was war das Problem? Der Amos ist nicht lang, den kann man mal lesen. Das ist ein guter Text für heute Nachmittag. Lohnt ja sowieso bei dem Wetter nicht rauszugehen. Und da lesen wir gleich Amos. Es üppiger Reichtum, im ziemlich bösen Ton kritisiert er die Luxusfrauen in Samaria. Und die Häuser, die mit Elfenbeindekor gebaut wurden, das war alles vom Feinsten, hohes Niveau. Na gut, es gibt auch Kollateralschäden, sagt man da, so Abfall nebenbei, was nicht so ganz gut war. Man kann nicht ganz so zimperlich sein. Die Armen hatten kein großes Standing und die Richter mussten auch schon mal ein bisschen gucken, wer da vor ihnen stand. Und so ganz unempfänglich für Geschenke waren sie auch nicht. Also schlicht, es war Korruption und Ungerechtigkeit im Land ganz normal, wie das so ist. Die Religion, die Gottesdienste, die hatten aber Hochkonjunktur. Denn die Könige des Nordreiches haben besonderen Wert darauf gelegt. Das Problem ihrer Herrschaft war nämlich, Jerusalem lag im Süden. Und eigentlich gehörten ja zum Volk Gottes, zum Volke Israel, zum Bundesvolk. Und Gott hatte Jerusalem erwählt als die Stadt seiner Gegenwart, den Tempel als seine besondere verheißene Stadt. Und das stand im Gesetz des Moses. Das war ja für Israel, das ganze Israel verbindlich. Also gab es den Trend, dahin zu ziehen. Kann man ja verstehen, dass dem König im Norden da ein bisschen die Flatter kam, dass dieser ewige Strom nach Jerusalem dazu führen würde, dass der Konkurrenzkönig im Süden ungehörig viel Einfluss auf seine Bevölkerung haben würden. Also hat er eine Gegenmittel gemacht. Es gab 2, 3 Heiligtümer in Bethel mit großer Tradition vor Jerusalem, Gilgal auch noch fast aus der ersten Zeit der Landgabe, als Israels Land kam, auch im Norden auch, damit die Leute nicht so weit reisen mussten, gab es auch sowas. Und da wurden aufwendige Gottesdienste gefeiert. Es ersparte überhaupt nicht daran, dass Leute, dass Priester da waren und Propheten, jede Menge war da. Das heißt, es gab wirklich tolle Gottesdienste und das war doch ernst gemeint. Hauptziel, das er ja hatte, war das, konnte ich gestern in neuem Koalitionspapier lesen, das ist immer ein Ziel jeder Regierung. Zusammenhalt der Bevölkerung. Das ist ja ganz schwierig. Wenn alles so auseinanderdriftet, dann muss irgendwie den Laden ja zusammenhalten. Das war das große Thema. Und dann tritt der Amos auf. Mit diesem Spruch. Und so ruppig. Nun, wäre es ja gut zu sagen, gut, das war damals, das trifft nicht mehr. Aber es war kein Ausreißer. 30 Jahre später muss Jesaja im Süden, so um 720 rum, in Jerusalem sagen, so spricht Gott, also Gott selber spricht. Bitte missverstehen Sie das nicht, verharmlosen den Text nicht dadurch, dass Sie sagen, das ist die Theologie eines Amos oder die Theologie und Meinung eines Jesaja. Kann man sagen, ist heute üblich, theologisch das so zu entkräften. Die Propheten selber aber haben gesagt, so spricht der Herr. Sie sind aufgetreten in der Gewissheit, dies ist nicht mein Wort, ist nicht meine Sicht der Dinge, ist nicht meine Interpretation der Verhältnisse, sondern das ist Gottes gültiges Wort. Dass sich daran die Geister geschieden hatten, ist ja klar. Da waren die schon damals dagegen. Denn wenn man das ernst nimmt, muss man das Leben ändern. Deshalb waren die sofort der Meinung, das ist die schräge Theologie von Amos und das ist die schräge Theologie von Jesaja. Also wenn Sie das heute hören, was es üblicherweise ist, die Theologie des Johannes, die Theologie des und so, wie das bei uns unter uns Theologen so üblich geworden ist. Alte Masche. Wir haben alle ein vitales Interesse. Das Wort, das uns trifft, im Zentrum unseres falschen Verhaltens zu entkräften und zu verharmlosen. Jesaja muss sagen, meine Seele ist Feind euren Neumondern, spricht Gott, und Jahresfesten, sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führet der Witwen Sachen. So kommt denn, und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie wie Wolle werden. Auch da, was passiert da? Es passierte immer und immer wieder. Das ist urmenschlich, dass das alltägliche Unrecht, die Verachtung der Gebote Gottes im Leben übertüncht wurde, überspielt wurde mit üppiger Religion, Spiritualität nennt man das heute, mit Gesängen, mit großartiger Kirchenmusik, gibt's in aller Weise. Nur eins nicht. Nur nicht das Wort Gottes ans Gewissen reinkommen lassen. Stundenlang Johannespassion und Matthäuspassion hören. Martinskirche ist immer ausverkauft, wenn es die großen Konzerte gibt, mit den intensivsten Texten, die ins Gewissen gehen. Man zahlt seine 30 Euro und geht nach Hause und beurteilt, wie die Ästhetik war. Das ist nichts Neues. Religion ist das Hauptmittel, um sich Gott vom Hals zu halten. Jesaja 720. 130 Jahre später, das gleiche traurige Spiel. Jeremia in Jerusalem. Neubabylonische Belagerung um die Stadt. Gott ist mit uns, lass uns beten. Er hat doch die Treue Jerusalems versprochen. Wir haben doch seine Verheißung. Gott ist zuverlässig, Gott lügt nicht. Gott ist der liebe Gott, der Bund der Gnade gilt. Predigten Hunderte von Heilspropheten und Priestern. Und Jeremia muss im Auftrag Gottes sagen, ist alles gelogen. Er predigt Friede, Friede, wo kein Friede ist, kehrt um. Kapituliert, Gott wird Jerusalem zerstören, den Tempel zerstören und ihr werdet in die babylonische Gefangenschaft für 70 Jahre entführt worden und da führt nichts mehr dran vorbei. Er wird als Volksverräter wegen Untergrabung der Wehrkraft und als Irrlehrer verfolgt, aber es passiert. Jesus rastet aus im Tempel. Matthäus 21. Was sagt er? Ihr habt das Bethaus, das ich euch gegeben habe, zur Räuberhöhle gemacht. Bethaus heißt, wir kommen dorthin und öffnen unser Leben vor Gott. Wir suchen die Gemeinschaft, wir sprechen zu ihm und lassen ihn zu uns sprechen. Eine Räuberhöhle, was ist eine Räuberhöhle? Räuberhöhle ist ein Ort, wo Diebe ihr Diebesgut verstecken, um es dann gewinnbringend weiterverkaufen zu können. Manche denken ja, Kinderzimmer sieht aus wie eine Räuberhöhle, aber Räuberhöhlen sind noch nie unaufgeräumt gewesen. Die waren immer sorgfältigst aufgeräumt. Aber Räuberhöhlen, ja, Jesus sagt, ihr habt den Ort, wo die Offenheit vor Gott gilt, wo das Bekenntnis der Sünde ist, wo die Opfer dargebracht wurden zur Sühne und zur Vergebung der Sünden. Diese Stätte habt ihr zur Räuberhöhle gemacht. Das heißt, ihr gebraucht den ganzen Betrieb der Religion, um euer gestohlenes Leben vor Gott zu verstecken. Das ist genau das. Immer das Gleiche. Nun, jetzt machen wir mal einen Sprung fast in die Gegenwart. Dietrich Bonhoeffer schrieb 1937 sein Buch Die Nachfolge. Wenn Sie sich einmal was Gründliches zum Lesen gönnen wollen, um im Glauben zu wachsen, empfehle ich Ihnen, Die Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer zu lesen. Dort finden Sie folgenden Text. Über die billige Gnade. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware. Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit. Heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes. Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Zuspruch der Vergebung ohne persönliche Beichte. Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen Mensch gewordenen Jesus Christus. Teuer ist sie, die Gnade, weil sie in die Nachfolge Jesu Christi ruft. Teuer ist sie, weil sie die Sünde verdammt. Gnade, weil sie den Sünder rechtfertigt. Teuer ist die Gnade, vor allem darum, weil sie Gott teuer gewesen ist, weil sie Gott das Leben seines Sohnes gekostet hat, weil uns nicht billig sein kann, was Gott teuer ist. 80 Jahre her. Vielleicht ist nichts wahrer über der Christenheit in Deutschland heute als diese Worte Dietrich Bonhoeffers. Ja, es gibt Worte, bei deren Auslegung man den Wunsch hat, zum Erkenntnis zu kommen, das trifft für uns nicht zu. Fast bin ich geneigt zu sagen, wir bitten Gott darum, dass er uns das schenkt heute. Aber das ist eine Sache und das werden wir mit ihm, jeder für sich ausmachen im Gewissen, ob uns das trifft oder ob uns das nicht trifft. Die Geschichte war, das, was Gott hasst, durch die ganze Geschichte gegangen, ist das, dass die Liebe, die Gott uns schenkt, die er uns schenkt, damit unser Leben gerettet wird, damit wir frei von der Sklaverei, des Egoismus, des Todes, des Terrors, der Sünde, frei in der Gemeinschaft mit Gott leben, zu seiner Ehre, nach seinen Geboten, aus Liebe, dass das Leben gelingt, dass es zu den Zielen führt, die Gott für unser Leben hat und dass wir für andere ein Segen werden. So hat er sich das gedacht. Und er hasst es, dass wir dieses kostbare Geschenk gebrauchen, um zu vertuschen, was wir vertuschen wollen. Dass uns das gelingt, Gottesdienste zu feiern, reinzugehen und rauszugehen und die eigenen bösen Sachen in unserem Leben kommen nicht zur Sprache. Wir haben es geschafft, Gras drüber wachsen zu lassen. Und es geht weiter die nächste Woche wie bisher. Das ist bitter. Das ist bitter. Die Frage ist jetzt, was gefällt Gott? Denn dieser Text endet ja Gott sei Dank mit einem strahlenden, wunderbaren, wunderbaren Satz. Und den wollen wir natürlich. Das wollen wir hören, das wollen wir erleben, dass das wirklich in unserem Leben passiert. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Was gefällt Gott? Recht und Gerechtigkeit. Was ist Recht und Gerechtigkeit? Nun, also, wir sind alle für Recht und Gerechtigkeit, wenn das mein Recht ist. Das heißt, wenn es mein Vorteil ist, sind wir alle leidenschaftlich für Recht und Gerechtigkeit. Ist keine Frage. Das ist aber sehr einseitig, das sollte jeder ganz schnell sehen. Was ist sonst noch Recht und Gerechtigkeit? Es könnte sein, dass natürlich jeder hat ein subjektives Gefühl. Fühle ich mich gerecht behandelt? Vom Lehrer oder vom Professor oder von meinem Chef oder überhaupt? Fühle ich mich gerecht behandelt? Ist das jetzt gerecht oder ist das ungerecht? Ich muss etwas erklären, was uns zutiefst geprägt hat, wenn es um Recht und Gerechtigkeit geht. Wir Europäer, wir haben als große Lehrmeister der Juristerei die Römer. Die haben Bohnen angebaut und die Juristerei erfunden. Und die Römer haben uns die Gerechtigkeit vorgestellt als diese Frau, die es in Hunderten und Tausenden von Skulpturen gibt, die Frau mit den verbundenen Augen, weil die Gerechtigkeit sieht nicht die Person an. Egal, wer du bist, du bekommst, und dann hat sie die Waage in der Hand und dann hat sie das Schwert in der anderen Hand. Das heißt, sie beurteilt das, was du tust, ohne nach der Person zu schauen und sie gibt dir, was du verdient hast. Sum quique. Ich pflege denen, die Latein nicht gelernt haben, zu sagen, es heißt anders, als man vermutet, nicht das Schwein quiekt, sondern jedem das Seine. Jedem das Seine. Das ist Gerechtigkeit. Und das ist so kostbar. Und wenn man das behauptet, das war in Amos Zeiten damals eben korrupte Richter, das war ein Problem, das ist eine Riesenschwierigkeit. Und immer. Also diese römische Gerechtigkeit ist schon eine ganz, ganz gute, große Errungenschaft. Aber in der Bibel ist Gerechtigkeit mehr als das. Gleich von Anfang an im ersten Buch Mose lesen wir, dass der Abraham, den Gott berufen hat und erwählt hat, dich will ich segnen und du sollst ein Segen sein, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dann hat er keinen Sohn und sagt, wie ist das denn eigentlich? Und er sagt, du wirst das bekommen. Und dann lässt Gott ihn die Sterne am Himmel zählen. Dann heißt es 1. Mose 15, und Abraham glaubte dem Herrn. Und das rechnete ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Was hat das mit Gerechtigkeit zu tun? Schon da spürt man es, was durch die ganze Bibel geht. Gerechtigkeit ist in der Bibel Bundestreue, Vertragsgerechtigkeit. Gott schließt einen Bund mit der Welt in der Schöpfung. Er schließt nach dem Sündenfall einen Bund mit Noah zur Erhaltung der Welt. Er schließt zur Rettung der Welt einen Bund mit Abraham, den er erwählt. Und er schließt mit Israel den Bund am Sinai durch Mose. Er errettet und erwählt das Volk. Er schenkt die Liebe voraussetzungslos und gibt dann für das Leben in diesem Bund seine Lebensregeln. Denn er schenkt nicht nur ein kostbares Bundesleben, sondern er sagt auch noch, wie man es gebraucht. Er gibt auch noch eine Gebrauchsanweisung, damit man Freude dran hat und sich kaputt macht. Und Gerechtigkeit Gottes heißt, er steht zu seinen Worten. Zur Zusage deiner Liebe. Ich habe dich je und je geliebt. Nicht, weil du klein, groß bist. Du bist das Kleinste. Ich habe dich gerettet aus Barmherzigkeit. Er steht zu seiner Zusage. Und er steht zu seinen Geboten. Sein Gebot gilt. Er gibt ihm die 10 Gebote in Steintafel geschrieben. Du sollst heilig sein, weil ich heilig bin, sagt er. Er steht zu seinem Wort. Und Abraham traut dem Herrn und seiner Verheißung. Und das rechnet ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Das heißt, die Antwort auf die Bundestreue Gottes ist die Bundestreue des Menschen, des Bundespartners, also des Volkes Israel zunächst. Es geht ja hier in Israel nicht hier um irgendwelche Völker. Das, was Amos damals in Israel sagt, das können sie nicht auf Deutschland übertragen. Deutschland ist nicht der Vergleichspunkt. Wenn sie es übertragen wollen, dann müssen sie es auf die Christenheit, auf die Kirchen, auf die Gemeinschaften, auf die Jesus nachfolgen. Das ist das Geschenk, dass der Messias den Bund Israels öffnet für die Völkerwelt. Und jeder, der an Jesus glaubt, durch Jesus jetzt eingepflanzt wird, aus dem Bund mit Abraham, der neue Bund Gottes wird. Um die Leute geht es. Dass die Welt, die Völker ohne Gott sich in Dreck kümmern um Recht und Gerechtigkeit und sich selber zum Maßstab fürs Recht machen, war noch nie anders. Und Recht regt Gott noch nicht mehr auf, dafür gibt es Gericht. Was ihn aufregt, ist, wie es in seinem eigenen Volk zugeht, dass all die Barmherzigkeit der Rettung erfahren hat. Abrahams Erwählung. Mose, die Rettung aus Ägypten. Und Jesus, die Kreuzigung und Auferstehung und Versöhnung der Welt mit Gott. Das hat er geschenkt, den Heiligen Geist ausgegossen, sodass wir gewiss sein können, wir sind Kinder Gottes. Er schafft einen Bund. Was ist jetzt Gerechtigkeit? Gerechtigkeit heißt immer, Gott steht zu seinem Wort, zu den Zusagen, den Versprechen der Liebe, und zu den Geboten, den Maßstäben des Lebens. Und die Antwort, die Gerechtigkeit, die er sucht, ist, Recht und Gerechtigkeit sollen fließen, ist die Antwort der Dankbarkeit und des Vertrauens wie Abraham. Er glaubte Gott und das wurde ihm gerechnet. Genau das zitiert Paulus im Römerbrief, als er dann erklärt, nur dem, der dem Recht gibt, dass Jesus am Kreuz stellvertretend für uns stirbt. Wer Ja sagt zu diesem Todesurteil und es annimmt, der ist wie Abraham, dein Glaube wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Sie gilt eine große Melodie. Und deshalb kann Paulus dann sagen, schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, es ist die Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben, denn in ihm wird Gerechtigkeit Gottes offenbart. Das ist der Strom der Gerechtigkeit, der von Gottes Thron ausgeht, im Kreuz eine stärkste Quelle hat in der Auferstehung und strömt und uns erfasst. Ja, und jetzt, Amos muss beklagen, dass im Volke Gottes damals keine entsprechende Antwort darauf ist. Das heißt, sie lassen sich nicht wirklich reinnehmen in diesen Bund. Die Gnade wird ihnen zur billigen Gnade. Und wo die Barmherzigkeit und Gnade Gottes zur Schleuderware wird, wird das Gebot Gottes mit Füßen getreten. Beides zugleich. Die Gnade ist nichts wert. Gott ist ja der liebe Gott und er vergibt alles. Da brauchst du dich weder zu bekehren, noch musst du dein Leben ändern. Man muss auch nicht über Sünde reden. Wir treten auch niemandem zu nahe. Wo Gnade billig wird, das hat Bonhoeffer scharf gesehen, wo Gnade billig wird zur Schleuderware, wird das Gebot Gottes mit Füßen getreten. Und jetzt will ich ja nicht versäumen, auch noch ein paar konkrete Stichworte zu nennen, ohne dass ich jetzt die Hoffnung haben kann, dass meine Liste vollständig ist. Und vielleicht wird Ihnen plötzlich der Geist Gottes zeigen in Ihrem Gewissen, dass noch ganz andere Dinge heiß sind bei Ihnen. Dann folgen Sie diesem Locken und diesem Rufen. Was ist denn Gerechtigkeit? Antwort: Gerechtigkeit ist natürlich, vertraue Jesus und nehme die Vergebung der Sünden an. Ich erfahre damit die Wahrheit und die Ehrlichkeit des Redens Gottes. Als Antwort sage ich, Herr, ich möchte von Grund auf ehrlich sein. Vor dir und vor Menschen. Mein Wort soll wahr sein. Was ich sage, soll gelten. Wahres Reden. Keine Lüge. Du hast dich mir geschenkt. Deine ganze Majestät, ich empfange sie und mein Leben wird geheilt und gerettet dadurch. Meine Antwort ist, mein ganzes Leben gehört dir. Hier bin ich. Und ich will nicht mehr stehlen. Ich will nicht anderen wegnehmen, was ihnen gehört. Ich will Mitarbeiter nicht mobben. An alle Geschäftsführer und Unternehmer hier, ich will meine Mitarbeiter fair behandeln und gerecht bezahlen. Ich will keine unfairen Arbeitsverträge machen, weil Gott treu ist und zuverlässig. Was könnte es noch sein? Jesus hat einmal diesen Satz gesagt, der so wehtut, im Matthäus 24, im Blick auf das Ende. Wenn die Gesetzlosigkeit, also die Verachtung des Rechtes, überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das heißt, er sagt, es wird in der Zuspitzung des Endes eine Zeit geben, in denen es zutiefst eine Verachtung des Rechtes gibt. Und das wird zur Folge haben, dass eine Eiszeit der Herzen entsteht. Die Liebe wird in vielen erkalten. Was wir heute beobachten, ist eine tiefe Verachtung des Rechtes. In vielen Bereichen. Kommt es so darauf an, wie man seine Steuererklärung macht? Da schon im Neuen Testament auch Christen vor Diebstahl und so gewarnt werden, ist das offensichtlich auch für uns Christen nicht eine völlig unmögliche Möglichkeit, dass wir dass wir in unserem Arbeitsleben nicht gerecht handeln. Steuererklärungen fälschen. 1 Milliarde Versicherungsschaden bei Autoversicherungen pro Jahr in Deutschland, die Versicherer einkalkulieren und auch in die Versicherungspolicen reingerechnet haben, weil sie wissen, das kommt jedes Jahr. Haben Sie aufgepasst, als Sie einen Versicherungsschaden hatten, dass Sie sich nicht haben mitziehen lassen von diesem Trend? Ehrliche Abrechnungen, Stundenabrechnungen, Handwerkerabrechnungen. Ach ja, und haben Sie auch ein Bluthandy? Ich habe eins. Und ich lese auch meine Bibeltexte darauf. Und ich habe auch den hebräischen Bibeltext dieses Bibeltextes auf meinem Handy, auf meinem iPhone studiert. Und Bluthandys nennt man sie, weil Coltan drin ist, ohne dass kein Handy funktioniert. Und das wird ganz in wenigen Stellen der Welt, die seltenen Erden, gewonnen. Und eine der Stellen, wo es am schäbigsten und schlimmsten zugeht, ist im Kongo. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, sagt man sich da. Muss ich das unbedingt wissen? Aber wir haben keine Wahl, inzwischen wissen wir es. Was soll ich machen? Es gibt Menschenrechtsgruppen, die sagen, soll man nicht haben. Andere Menschenrechtsgruppen sagen, wenn ihr jetzt noch das auch noch wegtut, dann habt ihr noch ein größeres Elend für die. Naja gut, ich kann Ihnen das Problem nicht lösen heute. Nur ich kann es nur noch schlimmer machen. Gestern, ich weiß nicht, ob Sie die Frankfurter Allgemeine Zeitung lesen. Muss man nicht, aber kann man. Und gestern konnte man lesen, dass wir befreien uns ja jetzt ja von diesem ganzen Zeug da, von Verbrennungsmotoren und glauben daran, dass die Elektromobilität unsere Lösung ist. Gestern steht in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass BMW es fertig gekriegt hat, als erstes Autounternehmen für seine asiatischen Zulieferer für 10 Jahre Verträge mit dem Kongo zu machen über Kobaltlieferungen. Kobalt wird in großen Mengen für die Autobatterien gebraucht, ohne die Autos nicht fahren können. 100.000 Tonnen für die nächsten 10 Jahre haben sie sich garantiert. Verträge sind Unterschrift fertig, kriegen sie nicht direkt, gehen an asiatische Firmen, wenn China verarbeitet, kommen danach in die Elektro. So, wollte ich Ihnen nun sagen, schon die FAZ, die ja nicht bekannt ist dafür, dass sie so ein Menschenrechtsgeschrei macht, schreibt, der Kobaltabbau im Kongo hängt mit Kinderarbeit zusammen. Nur um Ihnen zu sagen, wir stecken drin. Auf eine bittere Weise. Und oft wissen wir uns nur zu helfen, indem wir sagen, ach, ich kann es nicht. Was soll ich tun? Natürlich, keiner von uns hat wahrscheinlich Einfluss darauf, wo überall, auch wenn man bei der evangelischen Bank investiert hat oder was, falls man was hatte. Könnt ihr alles garantieren? Ja, natürlich. Er haftet persönlich für die Ethik der Bank. Ins Evangelische soll es ja so sein. Gäbe es Gott, dass er es macht. Aber wir leben in einer Welt, in der Verzahnungen sind. Wissen Sie, nur aufpassen, dass die Verachtung des Rechtes nicht so groß wird. Die Verachtung des Rechtes. Die ist so groß. Wissen Sie, es fing ja damit an, dass die Alten, die Jungen haben es dann nachgemacht, weil die Jungen ja immer nachmachen, was die Alten machen. Aber unter den Christen waren es die Alten, die zuerst anfingen, das Gebot der Ehe zu verachten. Muss man unbedingt standesamtlich heiraten, wenn man noch mal eine Ehe schließen will, aber doch eine Rente verlieren würde, wenn man eine Ehe schließt? Dann kann man doch auch eine Ehe schließen und Christenpastorensegen dafür oder vielleicht einen Predigersegen. Und sowas kann man jetzt nach Änderung des Personenstandsgesetzes sogar machen. Es gibt nicht wenige Christen, die dafür eintreten. Das ist eine Regel, klar danach, man kann nicht zwei Herren dienen. Gott oder Mammon. Du wirst den einen hassen und den anderen lieben oder umgekehrt. Und wenn Geld Mammon ist und Gott ist, dann gilt eben Gottes Gebot nicht. Treu wie die Jungen sind, leben sie heute unverheiratet zusammen. Und euch wird das natürlich keiner in die Suppe spucken, weil es will ja auch keine Gemeinschaft Mitarbeiter verlieren, indem man kritisiert in Bereichen, in denen man sich nicht kritisieren lässt. Aber es ist Ehebruch, das will ich euch klar sagen. Es ist Ehebruch. Und es ist Verachtung des Rechtes. Ja, es kommt uns auf so einen Zettel an. Wir lieben uns doch. Wenn es auf den Zettel nur ein kleiner Zettel ist, wisst ihr, habt ihr nicht begriffen, dass das Recht im tiefsten ein Ausdruck der Liebe ist zum Schutz der Schwachen. Und dass, indem ich rechtliche Verbindlichkeit eingehe, ich den anderen schütze gegen mich selber und sage, ja, ich bin bereit zu dir geschehen, koste es, was es wolle. Und da wir das nicht wollen, die Verachtung des Rechtes wird Überhand nehmen und die Liebe in vielen erkalten. Und es gibt kein Wort in der Bibel, das homosexuelle Praxis dem Willen Gottes entspricht. Ich sage inzwischen, es ist überhaupt kein, tut mir leid, aber es ist kein Drama, dass einem nichtchristlichen Staat ein Parlament die Homo-Ehe beschließt. Es gibt hunderte von Staaten in dieser Welt, in der die Polygamie rechtmäßig, gesetzmäßig ist. In all diesen Ländern, Menschen, die sich zu Jesus bekehren, sagen, für uns gilt, eine Ehe ist ein Mann und eine Frau. Wir mögen bedauern, dass die Christen keinen Einfluss haben in diesem Staat. Aber dass ein Parlament so etwas besteht, das ist noch nicht das Drama. Das Drama ist, was die christlichen Gemeinden damit machen. Und dass die Kirchenleitungen im Jubeltanz begrüßen, noch bevor sie es beschließen, dass es okay ist. Die Kirche segnet die Sünde und weiß genau, dass es richtig ist. Ich breche die Liste hier ab. Es gibt noch eine Menge Dinge zu sagen. Der Strom der Gnade fließt aus Gottes Gegenwart. Die Bundestreue. Ich will dich retten. Du sollst in meinem Bund leben, seit Abrahams Zeit. Vergebung der Sünden. Und hier sind meine Gebote. Ob man einem Staat Gerechtigkeit erfährt, hängt davon ab, ob die Richter einem nach den Gesetzen, die in diesem Staat gelten, gerecht beurteilen. Und der Staat legt die Gesetze fest. Gerechtigkeit vor Gott ist, ob wir im Bund Gottes, dem Bund Gottes entsprechend, seinem Wort der Gnade und seinen Geboten, nur wo beides miteinander gilt, sind wir im Bund Gottes. Und er sehnt sich danach, dass dieser Strom fließt, die Quelle vom Kreuz kommt, Menschen ergreift in die Wahrheit, ins Recht, zum Ehrlichwerden führt. Sagt, Herr, hier bin ich, wasche mein Leben rein. Nein, die Not ist nicht, dass Christen sündigen. Dafür wäscht er uns die Füße. In der Hinsicht können wir Jesus nicht enttäuschen. Er hat sich über uns nichts vorgemacht. Er hat sich selbst nicht eingebildet, wenn seine Nachfolger wären alle sündlose Engel. Diesen Quatsch glauben nur wir. Jesus nicht. Er ist bereit, uns Tag für Tag die Dreckarbeit zu tun, unsere Sünde zu vergeben und neu das Staunen und die Begeisterung für die teure Gnade. Die teure Gnade zu wecken, die dazu führt, zu sagen, Herr, mit allem, was ich bin und habe und was es auch kostet, will ich dir gehören. Herr, erbarme dich über dein Volk. Amen.